Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV zwei dermaßen Highlights, wie es nur bei Echtgeld TV sein kann. Denn erstens sind Christian und ich wieder zusammen vor der Kamera und wir haben uns ein Thema vorgenommen, was wir mit relativ regelmäßiger Begeisterung auch schon mal aufgegriffen haben und wo wir uns jetzt gedacht haben, packen wir uns das doch mal ein bisschen intensiver vor. Gucken wir uns doch mal an, ob Börsensozialismus, ob Gleichmacherei funktioniert oder ob Klumpenrisiken doch das einzig Seligmachende sind. Wir reden heute über Equal Weight Investieren und wir tun das nach dem Disclaimer und versprochen, er ist dann auch sofort für euch da.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, hello again. Der Stammgast ist wieder da. Freue mich, Tobias, dass wir mal wieder das Vergnügen haben zusammen.
Es wurde
Zeit. Und dann noch mit einem deiner Herz- und Schmerzthemen, das Klumpenrisiko in den großen Indizes, beispielsweise im S&P 500 oder auch im MSCI World und wie man ihm begegnen kann durch, du hast es gesagt, Gleichmacherei oder eben gleichgewichtete Indizes. Ja, Jack Bogle hat uns ja den schönen Heuhaufen-Vergleich geschenkt. Der Vater des Indexing hat gesagt, Mensch, such doch nicht nach der Nadel im Heuhaufen, kauf gleich den ganzen Heuhaufen. Nur anders als in der Landwirtschaft, wo dieser Heuhaufen eigentlich immer so schön gleichmäßig verarbeitet sein sollte, sehen wir an den Aktienmärkten zumindest momentan gewisse Klumpen in diesem Haufen. Aktuell Beispiel S&P 500, die 10 größten Werte haben 34% und die sind dann auch nicht großartig sektoral diversifiziert, denn es handelt sich bei den 10 größten Unternehmen um die Mag 7, die Magnificent 7, die ikonischen Technologiewerte plus Berkshire Hathaway, Broadcom und Eli Lilly.
Ja, und weswegen dieses Thema insbesondere auch vor unsere Themenflinte gekommen ist, ist, dass es bei diesen Top 10 immer die auch die Frage gibt, sind es jetzt die Top 10 Unternehmen, sind es die Top 10 Aktien? Wir haben in der Grafik, die wir euch auf dem quasi ersten Slide zur heutigen Sendung zeigen, mal die Gewichtungen abgetragen der Top 10 im S&P, die in der Regel über die Aktien errechnet werden, aber lassen wir es mal dahingestellt, ob es die Top 10 Aktien oder Top 10 Unternehmen sind. Gehen wir ganz kurz darauf ein, warum das zumindest mal eine Erwähnung wert ist. Denn Alphabet gönnt sich den Luxus, mit 2 Aktien im S&P 500 und auch im MSCI World enthalten zu sein. So sind insgesamt zwar 4,32% Gewichtung in Alphabet investiert, aber eben zu 2,35% in der A-Aktie und zu 1,97% in der C-Aktie. Und das Hauptthema dabei ist aber eigentlich, dass wir in den letzten Jahren, insbesondere seit 2015, denkt mal in diese Zeit von den Kurshistorien, die ihr so vor Augen habt, zurück, blickt nochmal gedanklich hier auf die mit erwähnten Top 10 Aktien. Und dann wird klar, dass da ein bisschen was passiert ist. Denn seit 2015 hat sich die Gewichtung der Top 10 von etwa 17,5 verdoppelt auf nahezu 34%. Und das hat jetzt einfach zur Konsequenz, dass das natürlich diesen extremen Erfolgsrun von Apple, von Microsoft, von Alphabet, aber auch von Amazon und Meta sehr, sehr klar widerspiegelt und wiedergibt. Ja, da gibt's auch mal ein paar kräftigere Bewegungen. Aber die eigentliche Frage, die sich da stellt, ist ja dann irgendwann auch mal mit einer zusätzlich noch reingerutschten Aktie wie der Nvidia, die vor 2 Jahren keine besondere Rolle in diesen Top-10-Gewichtungen gespielt hat, ist jetzt nicht mal langsam auch ein Punkt erreicht, wo man auch wegen der Bewertungen, Christian, auch wegen der Bewertungen dieser Top-10-Aktien sagen könnte, dass mag vielleicht auch mal ein ganz guter Zeitpunkt sein, jetzt speziell über Gleichgewichtung nachzudenken.
Tja, jetzt sind wir schon gleich wieder beim Timing-Thema. Ne? Dabei wissen wir doch, Timing is a Bitch. Eine der ganz alten Echtgeld-TV-Dauerbrennersprüche. Wo wir schon bei Sprüchen sind, ne? Peter Lynch hat immer so schön gesagt, let your winners run. Da muss man sagen, das lässt der S&P 500, der Kapitalisierungsgewichtete, ja eben zu. Da wird nicht immer was abgeschnitten, während wir ja momentan beispielsweise mit Blick auf SAP im DAX wieder die Diskussion führen. Wie ist das denn da mit der Kappungsgrenze? Die haben wir im S&P 500, im Standardindex eben nicht. Und Aktien, die rennen, die können dann eben auch durchstarten und die haben dann hier eben diese Performance-Beiträge geliefert, die den Index in diesem Jahr auf über 45 neue Allzeithochs dann auch katapultiert haben. Gleichzeitig, du hast diese Klumpen erwähnt, ja, 34% in den Top 10, das ist historisch. So hoch war die Konzentration innerhalb des amerikanischen Aktienmarktes noch nie. Allerdings müssen wir auch konstatieren, es gab Phasen, in denen sie durchaus auch schon mal recht hoch war. Wir können das nachvollziehen für zwei solcher Peaks. Der erste Peak 1974 ungefähr, 74, 75 an der Schnittstelle, da waren sie auch schon mal so um die 29% in den Top 10. Das war damals die Phase der Nifty 50, der Aktien vor allem aus dem Konsumgüterbereich, der Walmart recht stark, Coca-Cola beispielsweise, bei denen man damals gesagt hat, naja, die sind so nah am Verbraucher dran, die haben die starken Marken, die können weiter wachsen, vor allem stabil, die können die Inflation ausgleichen. Deswegen hat man da fetteste KGVs draufgeschrieben. Die Aktien sind gestiegen und gestiegen und gestiegen. Tja, und irgendwann war es dann vorbei. Und es hat tatsächlich dann 16 Jahre gedauert, bis 1990, bis diese Rekordklumpen von 29% auf 17% wieder abgeschmolzen waren.
Und Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Stell dir mal vor, du hättest endlich mehr Zeit, dich mit der Börse zu beschäftigen. Und dabei kümmert sich jemand um deine Steuererklärung. Genau das bietet dir die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, kurz VLH. Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH-Expertinnen und Experten sind für dich da und kennen sich auch mit den Besonderheiten bei der steuerlichen Behandlung von Aktien, ETFs oder Kryptowährungen gut aus. Mit über 3000 Beratungsstellen vor Ort oder ganz bequem online kümmern sie sich um alles. Du brauchst dich um nichts mehr zu sorgen, denn die komplette Kommunikation mit dem Finanzamt übernehmen sie auch. Und das lohnt sich. VLH-Mitglieder bekommen im Schnitt 1.400 Euro vom Finanzamt zurück. Alles für einen fairen Jahresbeitrag, der sich nach deinem Einkommen richtet. Mehr Infos findest du auf vlh.de. Und jetzt geht's weiter mit Echtgeld TV.
Jetzt fragt man sich natürlich, was hat das denn für den Anlageerfolg im S&P 500, für die Performance bedeutet? Naja, so schlimm war es jetzt nicht. Von 74 bis 1990 hat der S&P 500 inklusive reinvestierter Dividenden immerhin sich versiebenfacht, während dieser Klumpen abgebaut wurde. Der Fairness halber muss man dazu sagen, die ersten Jahre, das war noch Hochinflation, die waren nicht so prall für die Börse. Aber dann Reaganomics, die goldenen 80er, also in den letzten zwei Dritteln dieses Zeitraums, so von 82 bis 1990, da lief's dann an der Börse richtig gut, Klumpen hin oder her.
Ja, aber dann kam ja auch ein Wechsel in der Geschichte und im Grunde genommen ging es ja dann auch in den 90er Jahren wieder stark nach oben. Da gab es dieses Zwischenhoch um das europäische Thema der deutschen Vereinigung, aber vor allen Dingen dann auch im Zuge Ja, des Börsenbooms der 90er, in dem Greenspan schon 1996 vom irrationalen Überschwang gesprochen hat und in dem der Herr, dem diese ganzen Enten, die jetzt hinter mir noch aufgebaut sind, da wird sich in den nächsten Wochen noch ein bisschen was tun, der die repräsentiert, wo dem nachgesagt wurde, dass er eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, diese Märkte, diese Aktien vernünftig zu verstehen. Also bis 99, 2000 zogen die Gewichtungen dann auch wieder in, ja, sehr, sehr hohe Niveaus an, bevor dann auch im Zuge des Platzens der Dotcom-Blase und beispielsweise auch von deutlichen Bewertungsabschlägen bei einer Cisco-Aktie die sehr hohe Gewichtung der Top 10 bei etwa 27% wieder bis zum Jahr 2015 ein zweites Mal zurückging auf diesen Bereich 17,5%.
Ja, und auch während dieses Abschmelzens wollen wir ja wieder auf die Performance des S&P 500 schauen. Und da muss man sagen, da lief es dann nicht so gut. Denn wir haben eben nach der Dotcom-Bubble und dann dieser kurzen Erholung eine zweite veritable Krise, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 mit drin gehabt, sodass da für die 16 Jahre 2000 bis 2016 dieses Abschmelzens nur eine Performance von 85% im S&P 500 zu tun.
Und lass mich da mal kurz unterbrechend reingrätschen, weil den Teil, da könnten sich einige von euch denken, das habe ich doch schon mal gehört. Es mag aber auch einige geben, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben. Und denen sei dann nochmal die Folge empfohlen, als wir über den MSCI World ex-USA gesprochen haben. Da haben wir nämlich genau Phasen, wo der US-amerikanische Aktienmarkt generell sehr stark war, gesprochen. Und da haben wir auch über die Phasen gesprochen, die gab es nämlich auch, wo der US-amerikanische Aktienmarkt schwächer war als andere in der Welt. Und Christian hat diese Phase gerade noch mal kurz beleuchtet. Und wir können das dazu nutzen, auch mal auf eine alte Folge, also gar nicht so alte Folge, Christian, nochmal zu verlinken und euch die auch nochmal in Erinnerung oder neu aufzurufen, damit ihr da vielleicht nochmal einen Blick reinwerft, um zu gucken, wie sich das damals zwischen den USA und Europa entwickelt hat. Aber wir waren gerade, Christian, als ich dich unterbrochen habe, beim Thema, dass die US-amerikanischen Märkte in dieser Phase, wo auch die Top-10-Gewichtungen zurückgegangen sind, nicht so gut gelaufen sind.
Ja, also zumindest in der ersten Hälfte dieser Phase sind sie deutlich zurückgeblieben. Und es ist eben so, Amerika ist ein großartiges Anlageland, aber auch da gilt die alte Costolani-Regel, ne? Manchmal läuft das Hündchen, sprich die Börse, eben etwas schneller als das Herrchen, nämlich die Fundamentaldaten. Und dann muss sich das erstmal wieder angleichen. Das ist sicherlich etwas, was wir dann auch gerade in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends gesehen haben. Was ist die Quintessenz des ganzen Jahres? Wir haben Klumpen im S&P. Wir haben Klumpen in den großen Indizes, die kapitalisierungsgewichtet sind. Aber diese Klumpen sind jetzt im Zeitverlauf nichts Besonderes. Wir haben immer diese Tendenz gesehen, dass es in Zyklen eine Klumpenbildung gibt, die dann wieder entsprechend abgebaut wird. Und wenn man einfach getreu Jack Bogle, der ja seinen ersten Indexfonds auf eben diesen S&P 500 damals bezogen hat, worauf auch sonst in den USA, wenn man getreu Jack Bogle einfach sagt, naja, ich bleib dabei mit dem Heuhaufen, egal, der verändert sich halt mal. Mal ist er klumpiger, dann lösen sich die Klumpen wieder auf. Ich bleib einfach dabei und wer seit 75 im S&P 500 dabei ist, der wird sich nicht beschweren über die Wertentwicklung.
Das wird er nicht tun, aber er wird vielleicht trotzdem die Augen auch mal darauf richten, was wir eben haben. Denn wir haben jetzt über diese 34% verschiedentlich gesprochen, wir haben auch über die Aktien schon gesprochen und eigentlich jeder regelmäßige Echtgeld-TV-Zuschauer weiß ja, dass wir, wenn wir über Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, ja, und vielleicht noch eine Broadcom reden, bei Eli Lilly und Berkshire will ich jetzt gar nicht so sagen. Eine Berkshire finde ich ja im Moment eigentlich eher preiswert. Aber bei den anderen Titeln bin ja zumindest ich ganz gerne an zur Stelle, erhebe den zu teuer Finger und sage eben genau das und sage und weise darauf hin, dass es eben schon sehr, sehr ordentlich bewertet ist. Und man muss sich eben schon vor Augen führen, der S&P 500 in seiner Gänze, Christian, ist mit etwa einem 25-26er KGV bewertet. Aber da legen die Top-10-Werte erstens nochmal einen Schnaps drauf und sorgen natürlich auch mit ihrer eigenen Top-10-Bewertung auch dafür, dass dieser Wert überhaupt bei 25-26 liegt.
Ja, das ist einerseits richtig. Ich kann das ja mal mit Zahlen unterlegen von Michael Badnick, dem US-Blogger, der letztens in einem seiner Podcasts mal das wie folgt dargestellt hat. Die Top 10 haben aktuell ein KGV von 30 und die übrigen 490 Aktien ein KGV von 18. Wer mich kennt, weiß, ich habe mit diesen Index-KGVs ein veritables Problem, weil die Berechnungsmethodik dieser Index-KGVs zumeist nicht komplett offengelegt wird. Ich weiß also nicht, was für Gewinne werden verwendet, nicht nur auf der Zeitachse, sondern sind das irgendwie bereinigte Gewinne, sind das US-GAAP-Gewinne, wie wird gewichtet, wie wird mit Verlustwerten an dieser Stelle umgegangen, ist alles schwierig. Aber gehen wir mal davon aus, dass bei beiden Werten, sowohl bei der 30 als auch bei der 18, dieselbe Methodik angewendet wurde, weil sie eben aus derselben Quelle kommen, kann man sagen, ja, die Top 10 sind deutlich teurer bewertet als der Rest des US-amerikanischen Aktienmarktes. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, dass diese Top 10 halt nicht irgendwelche Aktien sind, sondern auch das Zitat aus dem Research von Michael Badnick, diese Top 10 Aktien stehen für 41% der Forschungs- und Entwicklungsausgaben im amerikanischen Aktienmarkt. Kann man jetzt sagen, okay, also viel Geld für Forschung und Entwicklung auszugeben, ist jetzt vielleicht perspektivisch ganz praktisch, aber es ist noch kein Qualitätsmerkmal aus Aktionärssicht, wenn viel Geld rausgehauen wird. Ne? Aber dann, ne, was für uns als Aktionäre wichtig ist, Free Cashflow. Die Top-10-Werte stehen für 26% des gesamten Free Cashflows. Ja, das ist jetzt nicht so viel wie der Anteil am Index insgesamt, aber es rückt das ein bisschen gerade und wir wollen ja auch nicht vergessen, dass wir da auch in den letzten Jahren eine immense Stetigkeit dieser Cashflows gesehen haben und das setzt sich dann auch fort, 24% des Operating Incomes und dabei interessanterweise dann nur 13% des Umsatzes, aber wen interessiert Umsatz? Da ist halt auch viel Handelsumsatz dabei. Umsatz ist wichtig auf der Steigerung und so, aber der Umsatzanteil sagt nichts aus. Also wir sollten jetzt nicht so tun, als wenn das nur einfach eine spekulative Blase wäre, diese in Anführungszeichen Klumpenbildung, sondern das ist auch schon durch sehr signifikante Free Cashflow-Anteile und Gewinnanteile unterlegt.
Ja, so, jetzt haben wir das Thema, glaube ich, sehr, sehr sauber erstmal eingeleitet, auch mit einer historischen Einordnung. Und jetzt ist natürlich auch mal eine zweite historische Einordnung wichtig, denn wir wollen uns mal angucken, wie läuft denn das Ganze? So läuft das Ganze. Seit 1990, wo man natürlich auch immer sagen kann, naja, aber wenn ein anderes Startdatum wird, sieht's ja ganz anders aus. Ist richtig, aber dazu kommen wir gleich. Also seit 1990 sind wir in einer Situation, dass wir das Ganze hier vernünftig nachvollziehen können, nämlich den S&P 500 Equal Weight Index gegen den S&P 500 laufen lassen. Wir rechnen dabei alle Dividenden volle Kanne an, so wie es der DAX eben auch macht und so wie wir es hier regelmäßig bei solchen Vergleichen auch machen. Und wir sehen da, dass der Equal Weight in der Tat vorne ist, aber wenn ihr da genauer hinschaut, dann wird eben deutlich, dass diese Phasen von unterschiedlichen Entwicklungen im Grunde genommen auch durch die Charts deutlich werden und hier auf dieser seit 1990 zurückgehenden Betrachtung eigentlich gar nicht so richtig schön auseinander zu dividieren sind, aber dafür gibt's ja was. Und ich glaube, Christian, da sollten wir uns eher ein bisschen länger an dieser Grafik aufhalten. Denn da wird die relative Performance deutlich, wo man sieht, ja, bis 1999, da sieht das noch gar nicht so dufte aus. Aber dann dreht sich's wirklich komplett einmal um. Und das haben wir ja gerade auch ein bisschen schon durch die Rückgänge der hochgewichteten Werte erahnen können, dass da offensichtlich die niedriger gewichteten Werte stärker zugelegt haben und damit auch zu einer Gewichtungsverschiebung beigetragen haben.
Ja, das muss man vielleicht dann nochmal ganz allgemein sagen. Also einfach für irgendeinen Zeitraum, ja, selbst wenn es der maximal darstellbare Zeitraum ist, zwei Graphen gegeneinander laufen zu lassen und dann sagen, A ist besser als B. Das ist zwar sehr beliebt als Interpretation, aber das ist eigentlich keine Interpretation. Das ist Pillepalle. Ja, weil das ist zufallsgetrieben. Und natürlich, wenn man jetzt seit 1990 Equal Weight gegen den klassischen S&P 500 laufen lässt, dann hast du eine Ver-40-Fachung gegen eine Ver-33-Fachung und kannst sagen, Equal Weight war historisch besser. Ist aber nichts, was wirklich weiterhilft. Man muss auf die Phasen gucken. Und deswegen machen wir hier immer diese Relative Performance. Ist ja auch so ein Klassiker bei Echtgeld TV, fast so wie Timing is a Bitch, ja, und gewisse Sachen ändern sich ja auch in der neuen Konstellation, jetzt wo ich bei Scalable Capital als Chief Economist bin, nicht, sondern das setzen wir nicht nur hier fort, diese Betrachtungsweise. Und für diejenigen, die mit dieser Relative Performance noch ein bisschen fremdeln, das ist eigentlich ganz einfach. Solange die Kurve der relativen Performance steigt, ist das Erstgenannte besser. Sobald sie fällt, ist das Zweitgenannte besser. Heißt also in unserem Beispiel, solange die relative Performance steigt, ist Equal Weight, ist gleichgewichtet besser gelaufen. Da können wir jetzt einfach dann gewisse Phasen unterscheiden. Die erste Phase können wir eigentlich gleich auf 10 Jahre machen. Da können wir so ein bisschen hoch, so ein bisschen runter machen. Aber ist doch am Ende ganz klar, dass die 90er Jahre mit dem Internetboom am Ende, dann diesem New Economy Hype, der Dotcom-Blase, natürlich die Phase war, in der man mit einem kapitalisierungsgewichteten klassischen Index deutlich besser gefahren ist in Prozenten. Der S&P hat damals 430% zugelegt in den 10 Jahren, die gleichgewichtete Variante nur 300. Ne? Also Vervierfachung ist toll, aber wenn er auf die ganzen Sperenzien verzichtet hast und ganz simpel den Klassiker gekauft hast, hast du halt mehr als eine Verfünffachung gehabt. Dann die nächste Phase ist im Grunde so das erste Abschmelzen dieses Hypes und dieses Klumpens bis zum Beginn der Subprime-Krise, also von 2000 bis 2007. Da haben wir dann tatsächlich die Situation, die Tobias eben auch schon mal beschrieben hat. Der S&P 500 damals inklusive Dividenden 7 Jahre auf der Stelle getreten, nur plus 5%, während Equal Weight damals dann eben 90% zugelegt hat. In der Finanzkrise dann sieht man einen kleinen Häcksler, das war dann wirklich relativ kurz. Wie so häufig, wenn's an der Börse rappelt, ist dann doch eine gewisse größere Zuneigung zu den großen, zu den Megacaps da, zu den allergrößten Werten. Deswegen in der Finanzkrise Equal Weight stärker unter Druck gekommen, noch stärker als der kapitalisierungsgewichtete Index. Aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder gegeben. Dann war im Grunde Phase 2 des Abschmelzens der Klumpen, so von 2008 bis Anfang 2015. Und da haben wir dann wieder 240% plus im Equal Weight gegen nur 160% plus im kapitalisierungsgewichteten Index gehabt. Aber das war's dann auch mit der fulminanten Outperformance, der Gegenbewegung bei Equal Weight, denn dann setzte eben diese Phase ein, in der die Technologiewerte ihren Siegeszug an der Börse angetreten haben von 2015 bis kurz nach dem Corona-Crash 90% plus, während Equal Weight gerade mal 50% geschafft hat.
Am Ende war Corona auch da noch mit dabei und dann ging es eben, als das ganze Impfthema auf einmal losging, ging es wieder so, dass es diese breiten Erholungen auch gab und da nochmal eine kleine, na, knapp 2,5-jährige Phase dazwischen kam, wo Equal Weight besser performt hat, also doppelt so gut, wenn man es richtig deutlich sagen will, aber eben einen 42 zu 21-prozentigen Performance-Ausweis hinbekommen hat. Und seitdem hat dann wieder etwas Deutliches gedreht. Und in der Tat, auch hier ist es dann so, dass wir eine doppelt so gute Performance der kapitalisierungsgewichteten Werte gehabt haben mit 48% Kursplus gegenüber den 24% beim Index. Was mich an dieser Aufstellung aber eigentlich am meisten begeistert, ist, dass trotz des etwas höheren maximalen Drawdowns von 59,5 zu 55,3% beim Equal Weight war also das stärkere Minus. Die Leute von euch, die jetzt sehen, das sehe ich auf der Folie ja alleine, denen seien auch gesagt, dass uns mehrere tausend Leute als Podcast hören. Von daher sind ein paar Zahlen zur Wiederholung meiner ganz wichtig. Aber die eigentlich wichtige Zahl ist für mich, Christian, diese Underwater-Geschichte. Dass es Equal Weight eben in dieser Periode, die wir betrachten, wo die kapitalisierungsgewichteten Varianten dann immer mal 6 Jahre lang im Minus waren. Und auch dazu haben wir ja den Unterwasserchart vorbereitet, dass es die Equal Weight Variante eben geschafft hat, maximal 3,5 Jahre im Minus zu notieren. Und das finde ich hochgradig beeindruckend.
So, das heißt also, du gehst jetzt von der Renditeseite weg, weil da haben wir ja gesehen, also die Überrendite von Equal Weight, die resultiert letztendlich aus der großen Phase zwischen 2000 und 2010.
Ja, die resultiert vor allen Dingen aus dem Start. Also mir geht's ja mehr darum.
Das ist daraus. So, jetzt gehst du auf die Risikoseite, weil wir eben nicht durchweg sagen können, Equal Weight läuft generell besser, sondern das war halt wirklich eine Reaktion auf diese brutale New Economy Hype Phase. So, jetzt gehen wir auf die Risikoseite und dann stelle ich jetzt fest, deine These ist so, na ja, also ich habe beim Equal Weight weniger Risiko.
Nee, das ist keine These, Entschuldigung, also ich stelle nicht die These auf, dass ich weniger Risiko habe. Ich stelle nur fest, und das in der Tat für mich dann auch überraschend, ist ja auch nicht so, dass ich bei den Sendungen nicht selber was dazu lerne, aber dass ich diese Phase von 3,5 Jahren überraschend kurz finde im Vergleich auch zu den 6 Jahren und, keine Ahnung, 6 Jahre, 1 Monat, die der S&P dann eben in der Standardvariante braucht.
Ja gut, er ist halt vorher auch nicht so stark mitgestiegen. Er war nicht so aufgeblasen durch solche Aktien wie damals Cisco, die ja noch in ganz anderer Weise damals bewertungsmäßig aufgeblasen war, als man das heute einer Nvidia unterstellen kann. Das war schon damals noch in dem Hype eine ganz andere, in Anführungszeichen, Qualität. Insofern ist das klar, eigentlich, dass diese Unterwasserphase, die sich ja wirklich auf das Abarbeiten des Dotcom-Crashs bezieht, kürzer ausgefallen ist. Ansonsten muss man halt sagen, wenn wir auf andere Risikomaße schauen, ist Equal Weight auch da nicht im Vorteil. Denn das gleichgewichtete Portfolio hat sogar über die komplette Zeit gerechnet eine leicht höhere Volatilität als das kapitalisierungsgewichtete. Ne? Equal Weight 18,7 versus Capweight 18,1. Und wenn wir jetzt auf den maximalen Rücksetzer gucken, also den größten Abstand zwischen einem Allzeithoch und dem folgenden Tief, diesen schlimmstmöglichen Absturz, das war der Fall 2007 bis 2009 in der Finanzkrise, dann stellen wir auch da fest, dass der gleichgewichtete Index den stärkeren Rücksetzer verzeichnet hat, damals nämlich ein Minus von 60%, während der kapitalisierungsgewichtete eben nur 55% verloren hat. Jetzt muss man auch sagen, also ob minus 60 oder minus 55%, ja, das ist mathematisch durchaus relevant, ja, aber so vom Feeling als Anleger her, also jetzt mal flapsig gesagt, fühlt sich beides gleich scheiße an. Und da ist jetzt auch so, sagen wir mal, dieser Grenzfrust bei diesen zusätzlichen 5% dann auch nicht mehr sehr, sehr hoch. Ja, wir sehen also, Equal Weight schützt in Extremphasen auch nicht vor Verlusten, ganz im Gegenteil, sondern wir haben ja beim Equal Weight eine stärkere Betonung von Unternehmen, die etwas geringer kapitalisiert sind, eben weil wir nicht diese Megacaps, diese Klumpen da drin haben. Aber in schwierigen Phasen, lässt sich übrigens zurückverfolgen, auch bis die 90er Jahre, Anfang der 90er, die Annexion Kuwaits, der erste Irakkrieg, in solchen schwierigen Phasen tendieren Investoren dazu, sich im Zweifel an die großen Werte zu halten. Also ist das hier auf der Risikoseite sicherlich kein Argument für Equal Weight.
Ja, das stimmt und das sollte es an der Stelle in der Tat ja auch gar nicht sein. Es ist nur mal ganz erfrischend, da diese Zahlen zu sehen und dann auch die schnelle Recovery, die ich generell auch bei so Indizes immer in der Form selten wahrnehme, dass man, wenn man dann mal unter Wasser ist, dass das dann eben in 3,5 Jahren, und wir gucken uns ja hier die maximale Zeit an, wo ein solcher Index dann unter Wasser war. Und 3,5 Jahre ist schon wirklich ein sehr, sehr kurzer und beeindruckender Zeitraum, weil wir ja hier auch vom normalen Echtgeld-TV-Betrachtungszeitraum ab 2008 weggehen und wirklich auch die 90er und die frühen Nullerjahre mit drin haben. Also finde ich sehr beeindruckend. Aber wenn wir Christian über Gleichgewichtung reden, dann ist ja zumindest eine Sache auch nochmal wichtig zu erwähnen. So alles gleich ist ja hier auch nicht, denn wir reden bei der Gleichgewichtung ja lediglich in Anführungsstrichen davon, dass innerhalb der im Aktienindex enthaltenen Aktien jede Aktie mit dem gleichen Gewicht versehen wird. Aber das heißt ja nun eins nicht. Das heißt ja nicht, dass deswegen die jeweiligen Branchen oder die Sektoren, die wir im S&P in der kapitalisierungsgewichteten Variante enthalten haben, deswegen verändern. Es bleiben die gleichen, es bleiben auch die gleichen Unternehmen. Aber dadurch, dass eine Aktie eben dann nur mit 0,2% gewichtet wird und nicht mit 6%, verschieben sich Gewichtungsschwerpunkte. Und sie verschieben sich deutlich, zum Beispiel im Bereich Technologie, wo im S&P 500 33% der Aktien gewichtet sind und bei der Equal Weight Variante in Anführungsstrichen nur, aber immer noch das stärkste Stück vom Kuchen, 16,6%. Also auch hier mal wieder die Hälfte oder Faktor 2 beim S&P 500 in der normalen Gewichtungsvariante.
Genau, weil wir haben hier die Gleichgewichtung bei den Aktien, nicht bei den Sektoren. Es gibt übrigens auch bei MSCI beispielsweise Sektor Equal Weight dann noch, aber Sektor Equal Weight kann dann eben, wenn du die gleiche Gesamtheit hast, eben nicht mehr Equal Weight auf Basis der Einzelaktien sein. Muss man sich dann auch entscheiden, ist aber sowieso nicht relevant momentan, weil es das noch nicht als ETF gibt. Technologie, ja, warum sind es nur 16%? Ganz einfach, weil wir eben im S&P 500 nicht ein Drittel der Werte, das wären ja dann so um die 160, als Technologiewerte haben, sondern eben nur die Hälfte davon. Und wenn wir hier über Technologie sprechen, sei auch immer daran erinnert, dass das der Sektor IT ist und dass nicht alle Werte, die wir so als Tech-Werte verstehen, landläufig auch nach Sektorklassifizierung wirklich Technologie sind, denn Alphabet und Meta sind geschlüsselt als Kommunikationsunternehmen, sind also im Sektor Kommunikation, und Amazon ist aufgrund der Umsatzanteile im Handel tatsächlich zyklischer Konsum, genauso wie Tesla. Denn Tesla wird immer noch als Autohersteller an der Börse klassifiziert, auch wenn viele das so nicht sehen wollen. Aber ist es deswegen, eine Tesla steckt also im zyklischen Konsum drin. Das ist hier aber dann von den Gewichtungen her alles egal. Es wird gleich gemacht auf Basis der Unternehmen. Das heißt, wir haben in etwa ein halbiertes Exposure bei der Technologie, und wenn ich bei einem Sektor die Hälfte, was ja nun richtig was ist, das sind 16% vom Index wegnehme, ist ja die Frage, wo verteilt sich das dann hin? Ja, es verteilt sich zum Beispiel auf Versorger, auf Immobilien, deren Anteil im gleichgewichteten Index doppelt so hoch ist wie im kapitalisierungsgewichteten Index, und es verteilt sich vor allem auf Industrie. Der ist nämlich der Anteil auch doppelt so hoch. Es sind da halt in einer anderen Skalierung 14% versus etwas über 7% im klassisch kapitalisierungsgewichteten Index. Und dann, was auch noch wichtig ist, unter der Haube dieser Prozente tut sich auch was. Also wenn wir auf den Finanzsektor schauen, der ist mit 12-13% in beiden Indexvarianten ungefähr gleich. Aber er ist ganz anders strukturiert. Im kapitalisierungsgewichteten Index werden diese 13% im Wesentlichen aufgestellt von den Großbanken. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Im Equal Weight geht's halt nicht um die Dickschiffe, sondern um die schiere Anzahl. Und wie kommt die Anzahl im Finanzgewerbe zustande? Auch durch viele regionale Banken, die also hier dann im Equal Weight viel stärker gewichtet sind.
So, und nachdem wir euch jetzt in der ersten sehr guten halben Stunde einmal dadurch geführt haben, wie es eigentlich im historischen Ablauf so aussah, wie auch Gewichtungsunterschiede aussah, wie Performanceunterschiede zu verschiedenen Zeiträumen vor allen Dingen aussah, und ihr jetzt sagt, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem S&P 500 Investment? Da ist eine gar nicht so unwichtige Antwort, vermutlich gar nicht so viel. Denn es geht gar nicht so sehr darum, sollt ihr da jetzt was verkaufen? Nee, das ist gar nicht das Thema. Aber es könnte ja, ihr könntet ja auch vor der Situation stehen, was kauft ihr jetzt? Ja, also wir reden nicht davon, dass aufgelaufene Gewinne aufzulösen sind, Steuern zu zahlen sind oder ähnliches, sondern wir reden davon, was passiert in einer Investmentphase. Und in der Investmentphase könnte man bei dieser Rekordgewichtung von Top-10-Aktien, bei diesen Rekordständen an den Börsen und bei den Rekordbewertungen dieser Top-10-Aktien auch mal auf die Idee kommen zu sagen, wie kann ich denn gleichgewichtet investieren? Und da ist die Antwort, so könnt ihr investieren. Und deswegen habe ich für diese Sendung ausgewählt den Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF. Langer Name, bei dem man erstmal auch die Luft drin haben muss, um den auszusprechen. Und das hat ein paar ganz einfache Gründe. Er ist schon lange am Markt, über 10 Jahre. Er hat mit 8,6 Milliarden ein sehr, sehr ordentliches und auch das höchste Volumen der gleichgewichteten S&P 500 ETFs. Und von daher ist er mit 0,2% genau auf dem exakt gleichen Niveau wie die Wettbewerberprodukte. Und eben ein sehr gutes Investment. Was ich auch sehr spannend fand bei der Vorbereitung war, dass der Equal Weight ETF aus dem Xtrackers Universum, ich habe mir nur hier die Werte auch gehört, aus dem Xtrackers Universum, dass das der meist investierte ist. 8,7 Milliarden Euro sind in diesem ETF, in dieser Tranche auch drin. Ja, jetzt könnte man sagen, es gibt noch eine Xtrackers S&P 500, klassische Variante in der 1C und der 1D Variante. Bei 1C und 1D muss man aber auch sagen, die liegen auch, was die Gebühren anbelangt, relativ ordentlich beieinander. Der eine ist eben sehr alt. Da konnte man noch 15 Basispunkte für verlangen. Irgendwann hat man dann festgestellt, dass da auch eine Alternative an die Seite gestellt werden muss. Da kam offenbar die 1D dazu, die mit 0,07 deutlich günstiger ist. Aber der absolut erfolgreichste Fonds in diesem Xtrackers-Universum auf den S&P 500 ist die Equal-Weight-Variante. Die gibt's seit 2014, hatten wir gerade schon, aber trotzdem eine beeindruckende Geschichte, wenn man sich die anderen Dinge da anguckt. Und auch hier muss man sagen, also es ist nicht nur bei euch so, dass ESG jetzt nicht unbedingt das beliebteste Thema der Echtgeld-TV-Zuschauer ist. Auch bei den Investoren ist es noch nicht so, dass es da die herausragende Rolle spielt. Ansonsten, was gucken wir uns an? Die üblichen Sachen. Wenig überraschend sind 500 Aktien im ETF enthalten. Top 10 sind 3%. Auch das jetzt nicht so besonders überraschend, dass es eben über den 2% liegt. Ist dann eben deswegen zu sehen, weil es offensichtlich über 2,5% sind und wir deswegen hier aufrunden. Und dann sind da auf einmal so Top 10 Einzelwerte dabei, wie Vistra, wie United Airlines, wie Constellation Energy, wie Las Vegas Sands und wie die Wynn Resorts, die jetzt nicht unbedingt regelmäßig in den Top 10 Listen bei uns auftauchen. Ansonsten findet ihr wie üblich im Porträt natürlich die Wertentwicklung seit Auflage des Fonds und könnt euch daran genüsslich tun. Aber wenn ihr in der Situation seid, dass ihr in Amerika weiter investieren wollt, was ja grundsätzlich erstmal vollkommen in Ordnung ist, dann würde ich persönlich definitiv diesen ETF hier bevorzugen.
Ja, und es gibt den ETF, wie auch Equal Weight ETFs auf den S&P 500 von anderen Anbietern, allesamt beim Scalable Broker, nicht nur in der Einmalanlage, sondern auch im Sparplan. Wer also der Meinung ist, er möchte da einfach mal etwas nachjustieren, kann den Sparplan umswitchen oder zusätzlich aufstocken. Diese Möglichkeiten sind dort alle dabei. Du hast eben so ein bisschen über einen Punkt drüber gehudelt, der dir ansonsten sehr wichtig ist, und das ist die Total Expense Ratio. Ich denke, da muss man nochmal drüber reden. Nicht über den absoluten Wert von 0,2% per annum, sondern über das Verhältnis zu Produkten auf den kapitalisierungsgewichteten Index, weil da sehen wir Total Expense Ratios von sogar 0,07, 0,08 teilweise.
Das heißt, 0,05.
0,05. Das heißt, wir sehen schon klar, ja, dieses Equal Weight, die quartalsweise Wiederherstellung, ja, der Gleichgewichtung, das ist etwas, das erhöht einfach den Handels-, den Transaktionsaufwand, spiegelt sich also dann in entsprechend höheren Kosten eines solchen ETF auch wieder. Wie gesagt, kein absolutes Thema. Relativ sollte man es erwähnen. Darüber hinaus das gesamte Angebot von S&P 500 Equal Weight Indizes momentan besteht aus physisch replizierenden Produkten. Es gibt noch Fragezeichen, keine Swap-basierten Produkte, obwohl ja diese Swap-basierte Replikation gerade mit Blick auf die ja im Equal Weight etwas höhere Dividendenrendite in einer Nachsteuerbetrachtung durchaus interessant wäre.
Ja. Ja, das ist interessant, und das ist auch verwunderlich dann, dass das noch keiner dann umgesetzt hat, aber wir haben ja bei den ETFs eins gelernt: Was nicht ist, kann ja noch werden. Und so kann es eben werden. Ich hatte lustigerweise, du hast eben gesagt, dass es bei Scalable natürlich verschiedene ETFs gibt, die in Sparplan zu besparen sind. Wer jetzt sagt nach dem Motto, er will überhaupt keine Total Expense Ratio beim ETF haben, dem sei auch nochmal erinnert, dass mit der Prime Plus Mitgliedschaft ihr das natürlich auch alles selber machen könnt. Ja, also es hat ja, also Christian, wir hatten kurz vorher darüber gesprochen, dass es ja empirisch sogar so ist, dass eine tägliche Equal, ein tägliches Equal Weighting quasi die beste Variante ist, vor dem Hintergrund dessen, wie sich dann eine simulierte Kursreihe entwickelt, ist nicht nur so ganz zweckmäßig.
Excel macht halt da wieder die meisten Millionäre. Rein akademisch ist das so. Ja, je höher die Rebalancing-Frequenz ist im Excel, umso besser sieht Equal Weight aus. In den Studien gibt es unter anderem eine Studie von Selective zu. Ja, nur ist es halt alles dann vor Transaktionskosten, und also so ein tägliches Equal Weight wird dann auch wirklich aufwendig darzustellen. Insofern ist diese quartalsweise Wiederherstellung der Gleichgewichtung von 0,2% je enthaltener Aktie ja so ein Kompromiss letztendlich, ne?
Ja, und also ihr müsst ja dabei auch einsehen, denn wenn wir das machen würden, machen wir nicht. Also machen wir nicht täglich, machen wir nicht wöchentlich, machen wir nicht monatlich, machen wir auch nicht quartalsweise, wir sind nicht irre. Aber wenn das dann eben vom ETF gemacht wird, habt ihr eben auch noch mit dabei die wesentlich besseren Handelsmöglichkeiten von diesen ETFs, die ja große Volumina auch mal so ganz woanders kaufen können, die engere Spreads bereitstellen können, als es dann an für Privatanlegern einfach verfügbaren Plätzen. Es ist gar nichts Dramatisches, einfach Mögliches. Und vor dem Hintergrund seid ihr, wenn ihr von der Variante des Equal Weight hier überzeugt seid, mit 0,2% sehr, sehr gut mit dabei. Und wie schon gesagt, bei den S&P 500 Equal Weight ETFs gibt es auch keinen günstigeren. Also von daher ist eh egal, kosten alle das Gleiche. So viel übrigens auch zur Gleichmacherei hier, denn da gibt's dann eben die gleichen Konditionen für alle, von alle, von allen.
Und für diejenigen, die sagen, USA ist zwar das Mutterland des Kapitalismus, die Herzkammer des Kapitalismus, aber trotzdem möchte ich weltweit investieren. Wollen wir zum Schluss noch einmal dasselbe Thema anhand eines beliebten Weltportfolio-Index erörtern, denn auch MSCI rechnet nicht nur einen Weltindex, der kapitalisierungsgewichtet ist, der ja das beliebteste ETF-Anleihen überhaupt ist bei euch, sondern auch eine Equal-Weight-Variante davon. Die ist seit 1995 in der Net-Total-Return-Variante verfügbar. Ja, aber wir müssen eigentlich das jetzt nicht mehr en Detail durchquirlen, denn
wiederholen sich bestimmte
der Blick, der Blick auf die Grafiken, wenn ihr sie vor euch habt, zeigt ganz einfach, es sind dieselben Zyklen, die wir dort sehen. Das einschneidende Erlebnis zunächst der Dotcom-Blase, die den kapitalisierungsgewichteten Ansatz deutlich bevorteilt hat. Dann die Korrektur dieses Klumpens, wo 2000 bis 2010 der Equal Weight die bessere Wahl gewesen wäre. Und anschließend wieder der Siegeszug der Megacaps und dementsprechend der kapitalisierungsgewichteten Variante. Das ist dasselbe. Aber Tobias, ich muss doch mal noch eine Frage loswerden, wenn wir jetzt über den MSCI World sprechen. Aktuell haben ja dort die 10 größten Unternehmen, wohlgemerkt, ne, sind 11 Aktien, zweimal Alphabet, ein Gewicht von 25%. Wie war es denn vor 10 Jahren? Was schätzt du? Wie hoch war das Gewicht der 10 größten MSCI World Aktien Ende 2014?
Also, wir haben ja netterweise die Grafik jetzt auch vor uns und sehen natürlich, dass hier die Performance einfach so ist, dass offenbar die Kapitalisierungsgewichteten zugelegt haben. Von daher, du hast jetzt die 25% gesagt und von dem, was ich hier auf den Grafiken sehe, wäre ich daher auf 15% gegangen. Das wäre so der...
Tja, das stimmt nicht, damit bist du noch zu hoch, denn tatsächlich per 31.12.2014 hatten die 10 größten Werte im MSCI World 9,8% in Summe. Größter Wert damals war Apple mit 2% vor, nein, nicht Microsoft, sondern ExxonMobil, damals mit 1,2%, dann kam Microsoft und dann auch nicht gleich schon Google, wie sie damals hießen, sondern etwas vor Google noch mit 0,89 versus 0,88% Johnson & Johnson. Und da sehen wir wieder mal, wie sich Börse im Laufe der Zeit verändert, wie sich die Größenverhältnisse ändern, wie sich, da sind wir wieder beim Bild vom Anfang, der Heuhaufen ständig neu erfindet. Und da ist man eben mit einem Index automatisch dabei und es ist letztendlich dann eben eine Frage des Stils. In welcher Form will man dabei sein? Will man dabei sein, dass man mit Peter Lynch ganz entspannt sagt, hey, let your winners run, gib den Werten, die erfolgreich sind, einfach Luft zum Atmen. Ja, sie werden mal am Ende irgendwann auch zurückkommen oder zwischenzeitlich, aber es steht trotzdem über die Zeit eine sehr ordentliche Performance da. Und Bessenbinder, der Wissenschaftler mit seiner sehr langfristigen Studie, hat ja nachgewiesen, dass die historischen Aktienmarktrenditen nur von sehr wenigen Einzelaktien überhaupt erzielt werden. Und in dem Sinne muss man für kapitalisierungsgewichtete Indizes plädieren eigentlich. Aber wer natürlich sagt, ich fühle mich damit nicht wohl, beziehungsweise ich gehe davon aus, auf einer taktischen Basis, dass wir jetzt wieder in eine Phase hineinlaufen, wo der Klumpen nicht mehr weiter wächst, sondern abgeschmolzen werden könnte, was ja, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, relativ lange dauert. Nun, dann wäre der Equal Weight die bessere Alternative. Allerdings sollte man immer bedenken, dass jeder Verkauf, gerade von langfristig gehaltenen Positionen, immer dafür sorgt, dass man das Compounding unterbricht, weil man ja dann, gerade wenn man 10 Jahre im S&P 500 dabei war, Steuern zahlen muss. Und diesen Nachteil, den erstmal durch eine bessere Gewichtung gleichgewichteter Produkte aufzuholen, das ist ganz ordentlich. Weshalb man dann ja auch wieder bei Bogle wäre, der ja mal gesagt hat, wir hatten ja gemeinsam auch eine Sendung über seine besten Sprüche gemacht. Die größte Gefahr eines guten Plans ist die Idee vom besseren Plan. Insofern bleibt beim Guten. Das sind aber Dinge, die niemand für euch entscheiden kann, sondern die ihr als mündiger Anleger mit dem, was wir jetzt hier diskutiert haben, selbst entscheiden müsst.
Ja, und eine Sache, die bei dem Weltinvestment dann auch noch eine Rolle spielt, also das kann man ja auch mal ganz kurz erwähnen, ist natürlich eine Sache, die bei einem US-Investment überhaupt keine Rolle spielt, nämlich die der regionalen Allokation. Denn die spielt natürlich beim Weltinvestment schon eine Rolle. Und da wird es wenig überraschen, dass genau eben auch diese hohe Gewichtung, die wir verschiedentlich hier schon angesprochen haben, in so vielen Sendungen, dass wir Mühe hätten, die zu zählen, dass im Moment eben 72% aller Investments in den USA auf US-Aktienmärkten allokiert sind. Natürlich gibt es da den Hinweis von Christian immer wieder, dass aber diese 72% ja nicht 72% ihrer Geschäfte, ihrer Wertschöpfung, ihrer Gewinne in den USA erwirtschaften, auch nicht dort alles versteuern, sondern das ein bisschen anders gelagert ist.
Also man kann das übrigens auch mal in Zahlen fassen. Da gab es letztens eine sehr schöne Grafik zu. Ich habe die auch auf Twitter schon längst gepostet mit Blick auf den S&P 500. 28% der Umsätze werden außerhalb der USA gemacht. Ja, da finden wir also so 72, 28 sowas wieder. Naja, das ist ungefähr dann so tatsächlich auch die USA, Rest der Welt Streuung im MSCI World, ne?
Ja, das kommt eben ungefähr hin. Aber wenn man hier eben sagt, wir gewichten eben alle Unternehmen gleich, dann sind es hier eben dann auf einmal 45,1%. Also lustigerweise auch da wesentlich näher an meinem US-Zielwert von so im Bereich 40% dran, der ja über einen anderen ETF, den wir hier verschiedentlich schon thematisiert haben und den ich persönlich auch sehr mag, nämlich diesen FunEgg Equal Weight World ETF, den ich da ganz schön finde. Und naja, dann haben wir natürlich auch ein paar, in dem Moment, wo wir USA niedriger gewichtet sehen im MSCI World Equal Weight, dann müssen ja andere höher gewichtet sein. Da sticht Japan heraus mit 12,4 statt 5,4%, aber auch Kanada und Großbritannien sind eben deutlich stärker dabei. Deutschland ist immerhin mal bei 3,8%. Und was haben wir noch? Naja, sagen wir mal die Schweiz, 3,3% statt 2,8 ist vielleicht noch etwas. Und Italien ist statt 0,7% mit 1,9% gewichtet. Naja, und auch da sparen wir uns eine weiter längere Vorrede, denn Christian hat das Thema mündiger Anleger schon angesprochen und für den mündigen Anleger habe ich hier den Invesco MSCI World Equal Weight ausgewählt, was im Grunde genommen den Grund hat, dass es da nicht so viele Alternativen gibt, denn das ist ein Einzelfall und das ist auch ein relativ neuer Einzelfall, weswegen das Fondsvolumen da jetzt auch noch nicht so wirklich repräsentativ ist. Da sind eben nur in Anführungsstrichen 5 Millionen bisher drin, aber das liegt eben auch einfach daran, dass es den ETF noch nicht wirklich lange gibt. Der wurde im September aufgelegt und von daher gucken wir mal, wie das Ganze im Jahr aufsteht. Aber wenn ihr weltweit gleichgewichtet und gleichgewichtend, das ist ja ein rollierender Prozess, wenn ihr weltweit gleichgewichtend investieren wollt, dann steht euch mit dem Invesco MSCI World Equal Weight ETF jetzt eben auch eine Alternative zur Verfügung.
Ja, und wir sehen auch an dieser Frage wieder, Die Sache mit dem passiven Investieren, die ist wirklich schwierig. Selbst wenn man sich dafür entscheidet, ich möchte ein Weltportfolio haben, gibt es auch eben in zweiter Instanz die Frage zu beantworten, wie darf es denn sein? Es gibt momentan noch keinen ETF auf einen nach Bruttosozialprodukt gewichteten MSCI World, wobei ich auch da immer noch nicht so ganz den Sinn drin verstanden habe. Aber das ist eigentlich schon wieder ein Thema für eine andere Sendung, die wir mal machen könnten. Aber man hat halt die Wahl, ähnlich wie im S&P, wenn man breit investieren möchte, soll es kapitalisierungsgewichtet sein, wo man, wenn wir auf die Faktoren schaut, ein Übergewicht des Momentum-Faktors hat. Ne? Also wenn es bestimmte starke, nachhaltige Trends gibt, profitiert so ein kapitalisierungsgewichteter Index davon systemisch immer stärker als der gleichgewichtete. Oder möchte man eben die Unternehmen gleichgewichten, was zur Folge hat, dass man das Portfolio, wenn wir auch wieder bei den Faktoren sind, eher Richtung Value und eher ein bisschen zu den kleineren Werten verschiebt. Selbst wenn man auf Basis des MSCI World oder des S&P 500 ja nicht von klassisch Small Caps sprechen kann, weil die sind ja da gar nicht enthalten. Und im S&P 500 sind definitionsgemäß auch keine Mid Caps drin, im MSCI World hingegen schon, aber man verschiebt es halt ein bisschen zu den kleineren, während wir in den letzten Jahren ja eben nicht nur an der Börse, sondern auch in der Wirtschaft gesehen haben, dass diese Mega-Cap-Bewegung durchaus fundamental unterfüttert ist. Das ist ja nicht nur Spekulation, sondern wir sehen auch, dass Riesenprojekte wie alles das, was mit KI zu tun hat, gar nicht gestemmt werden könnten von so kleinen Einheiten. Und auch in der Industrie haben wir eben diese Neigung zu stärkerer Oligopolbildung. Bestes Beispiel dafür sicherlich Industriegase. Da gab es früher deutlich mehr. Inzwischen, naja, wenn wir jetzt dann wirklich alle vier nehmen, sprich Linde, Air Liquide, Air Products and Chemicals und die Nippon Sanso, die ja Jonathan hier regelmäßig in der Sendung covert, ja, dann teilen die eben komplett den Weltmarkt unter sich auf. Und wir sehen an der Börse Klumpenbildung da eigentlich auch nur das Spiegelbild dessen, was sich in der Realwirtschaft tut. Und das ist vielleicht auch, wenn wir über diese Klumpen sprechen, ein fundamentaler Unterschied zu den 70er Jahren und zum Jahr 2000.
Ja, auf der anderen Seite, da kann ich so ganz auch nicht stehen lassen, weil am Ende von bestimmten Zyklen oder kurz vor dem Ende sind dann eben auch immer die kurzfristigeren Eindrücke ganz oft die wiedergegeben werden. Und da bin ich dann schon der Meinung, dass wenn sich solche auch herausragenden Rekordstände ergeben, dass so der Blick auf die andere Seite und vielleicht auch mal in die andere, also es ist ja keine andere Richtung, aber für den anderen Ansatz ganz gut gewählter Zeitpunkt sein dürfte. Also nicht sein könnte, sondern hier ordne ich schon die Wahrscheinlichkeit als hoch an, dass auch in bestimmten Bereichen der Politik dann mal diesen starken Gewichtungen, die du eben angesprochen hast, der eine oder andere Riegel vorgeschoben wird. Und
das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel zu orakeln. Wir sehen es ja gerade, dass das Department of Justice sich wohl bei Google jetzt bemüßigt fühlt, da einzuschreiten, was vielleicht auf eine Aufspaltung hinausläuft. Was da rauskommt, das kann man nicht sagen, aber wir haben auf jeden Fall auch in den letzten 14 Jahren in der Realwirtschaft diese, in Anführungszeichen, Megacapisierung gesehen und es ist eben nicht alles nur Spekulation und ja, also irgendwann, es kann nicht ewig mit dieser Konzentration in der Form weitergeschrieben werden. Die Frage ist, ob sich der Zyklus genauso wiederholt. Wenn es der Fall ist, wird sicherlich ein Equal Weight wieder besser sein, dieses zu timen. Mein Gott, Das wird sehr, sehr schwierig. Genauso wie die Frage, ob man, wenn dieser Klumpen abgebaut wird, wirklich signifikante Einbrüche an den Aktienmärkten insgesamt hat, sodass dann vielleicht auch die Frage, sind wir jetzt Equal Weight oder sind wir kapitalisierungsgewichtet unterwegs, gar nicht so relevant ist. Und darüber hinaus muss man ja auch noch sagen, es ist ja keine digitale Entscheidung bei der Portfoliozusammensetzung. Wer beispielsweise sagt, naja, ich finde eigentlich kapitalisierungsgewichtet schon ganz gut, let your winners run, aber wenn ich jetzt 100 Euro investiere, möchte ich davon nicht 7 Euro in eine Nvidia und 7 Euro in eine Apple und 7 Euro in eine Microsoft oder 6,50 Euro investieren. Naja, man kann ja auch sagen, okay, die 100 Euro teile ich dann eben auf zwei Sparraten, 50-50, und dann habe ich das Gewicht dieser Klumpen schon mal reduziert, habe aber immer noch einen ordentlichen Effekt von let your winners run. Alles, wie gesagt, man kann es so machen, wie es einem selbst am besten entspricht. Wichtig, erstens, man sollte sich damit wohlfühlen, zweitens aber nicht in diese Überoptimierungsfalle laufen und es nicht zu kompliziert machen. Am Ende hat sich immer noch in jeder Beziehung rausgestellt an der Börse über lange Zeiträume, KISS ist eine sehr erfolgreiche Strategie. Keep it simple, stupid.
Und das ist also dieser Schlussteil ist so wichtig. Also ich habe letztens wieder Gespräche mit mehreren Leuten gehabt, die dann sagen, ja, und sie gucken schon ganz schön lange und aber sie haben noch nicht angefangen. Und dann war ich kurz davor, sie an den Kragen zu packen und durchzuschütteln, weil genau das natürlich die Statements sind, die wir gar nicht hören wollen. Entscheidet, springt los, wenn ihr 100 Euro im Monat, zwar ist vollkommen egal, womit ihr anfangt, auch wenn es 1.000 Euro im Monat sind, dann könnt ihr euch die ja hoffentlich leisten. Wenn ihr nach einem halben Jahr 6.000 Euro einbezahlt habt und dann der große Crash kommt, ja, dann sieht es mal kurz scheiße aus, weil die 6.000 Euro dann nur 3.000 Euro wert sind. Aber dann soll ja genau die Erkenntnis sein, dass ihr dann auf einmal doppelt so viele Anteile jeden Monat wieder reinkauft und sich das Ganze gerade am Anfang einer Wertpapierspar-Historie, die man dann selber schreibt, relativ schnell auch negieren kann. Also bitte, fangt an. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ob Equal Weight oder kapitalisierungsgewichtet für euch die bessere Variante ist, in der Tat, dann nehmt halt beide. Aber dabei bleibt ihr vor allen Dingen eins, gesund. Denn dann könnt ihr das wirklich den langen Zeitraum machen, den wir euch beide wünschen und den wir euch auch gerne beide begleiten wollen in den nächsten Jahren bei dann aufkommenden Fragestellungen. Aber fangt ums Verrecken damit an und bleibt dann auch dabei, genauso wie ihr bei uns dabei bleibt. In diesem Sinne, das war sie, die Folge zum Thema Kapitalisierungsgewichtung, Equal Weight, Gleichmacherei oder Klumpenrisiko. Ihr habt's in euren Fingern, in euren Zeigefingern, wenn ihr die Order abdrückt. Und jetzt macht das gut. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.